Guten Tag, Herr Scholl.
Guten Tag.
Die Situation in Syrien ist ja sehr kompliziert und unübersichtlich. Wer bombardiert da jetzt eigentlich gerade wen?
Also das ist hier auch aus Moskau nicht eindeutig zu sagen, aber es ist sehr offensichtlich, dass die ersten russischen Luftschläge nicht gegen die IS-Stellungen, sondern gegen Positionen ausgetragen wurden, die von Gruppen gehalten werden, die sowohl gegen IS als auch gegen die Regierungstruppen kämpfen. Das ist eine größere Koalition, in der sowohl gemäßigte wie auch islamistische Gruppen, die dann teilweise auch schon in Richtung Al-Qaida gehen, sich versammelt haben und die quasi einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Und das Delikate ist quasi, dass jeder russische Luftschlag gegen diese Koalition die IS eher stärkt als schwächt, da sie selber mit denen auch verfeindet ist, quasi mittelbar Vorteil dadurch zieht.
Ist das Vorgehen Russlands eigentlich aus völkerrechtlicher Sicht in Ordnung? Weil es klingt ja so, als wären das jetzt zumindest alles Kriegsparteien, aber ist das in Ordnung?
Das ist für den Kreml enorm wichtig, dass er immer wieder betont, wir sind die Einzigen, die dort legal auf Einladung des legitimen syrischen Präsidenten Krieg führen. Die Frage ist nur, wie legitim dieser Präsident ist, nachdem er ja seit mehreren Jahren also selbst gegen das eigene Volk einen Krieg führt und das auch mit sehr rabiaten Mitteln. Das ist also schon eher eine moralische als eine völkerrechtlich-juristische Frage.
Wie wird denn das Abkommen zwischen den USA und Russland bewertet? Kann man hier schon von einer neuen Form der militärischen Kooperation sprechen?
Also ich bin da sehr skeptisch, weil, wie gesagt, die Russen gegen ihre Vorankündigung nicht die IS-Truppen in erster Linie bekämpfen, sondern Gruppierungen, die zum Teil auch von den USA unterstützt werden. Und der Westen jetzt eigentlich vor der Frage steht, wie er dieses Vorgehen stoppen kann. Also das ist eigentlich die Frage, die sich stellt. Nicht, wie man mit den Russen irgendwie vereinbart, wer wen bombardiert, weil die Russen offensichtlich auf der Ebene schon die Feinde, die sie ins Visier nehmen, sich ausgesucht haben. Sie kämpfen gegen die am aktivsten gegen Assad kämpfen. Und das ist nicht der Islamische Staat, sondern das ist, wie gesagt, diese Koalition.
Aber gibt es denn überhaupt irgendwas, wie man Russland da stoppen könnte? Weil normalerweise würde man sagen, ja, vielleicht der UN-Sicherheitsrat, aber der scheint ja auch nichts zu bringen. Gibt es überhaupt noch irgendein Werkzeug?
Der UN-Sicherheitsrat fällt aus, weil Russland da, und das ja seit Jahren auch was die Ukraine angeht, immer wieder alles mit seiner Vetostimme verhindert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist die militärische, das heißt, dass die USA versuchen, diese Einheiten der Koalition gegen die Russen zu schützen. Das könnten sie machen mit einer direkten militärischen Konfrontation, kurzum den Dritten Weltkrieg riskieren. Sie könnten es aber auch etwas eleganter, etwas verdeckter machen, indem sie die Gruppen dieser Koalition, die sie unterstützen und von denen sie nicht wollen, dass sie bombardiert werden, mit Boden-Luftraketen ausstatten, die die Möglichkeit geben, die russischen Flieger zu bekämpfen. Und dann gibt es natürlich auch eine politische Option. Langfristig könnte ich mir vorstellen, dass der Westen neue Sanktionen gegen Russland verhängt.
Aber die USA haben ja jetzt momentan zumindest noch ein Abkommen mit Russland geschlossen. Ist da überhaupt eine Motivation da, die aufzuhalten?
Also ich würde dieses Abkommen nicht überbewerten. Das ist zuerst mal sozusagen eine Vereinbarung, dass sich beide Seiten absprechen, um zu verhindern, dass halt dann auch noch zufällig irgendwelche Kampfflieger der Russen und der Amerikaner aneinander geraten.
Wenn Russland jetzt seinen Willen kriegt und quasi freie Bahn auch hat, was würde das für Syrien bedeuten? Wie würde das Land danach aussehen?
Die Russen sind seit zwei Tagen da aktiv und es ist nicht klar, ob sie defensiv versuchen, die Stellungen der Regierungstruppen zu stabilisieren und das Gebiet, was Assad noch kontrolliert, ob sie einen großen Rollback vorhaben, um die Rebellen quasi aus den Gebieten zu vertreiben, die Assad schon abgenommen haben. Die zweite Variante bedeutet natürlich wesentlich mehr Blutvergießen. Dann ist auch unklar, wie sich die russischen Luftangriffe tatsächlich auswirken, wie genau die wen treffen oder inwieweit sie auch Zivilisten, es gab ja bereits nach den ersten Angriffen Meldungen von 27 toten Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder. Es ist schwer abzuschätzen, wie sich das entwickelt. Aus der jüngsten Militärgeschichte Russlands von Afghanistan über Tschetschenien wissen wir, dass die russische Luftwaffe kein großes Federlesen macht und auch kein großes großen Unterschied zwischen zivilen und militärischen Zielen. Also da waren immer sehr hohe Opferzahlen unter den Zivilisten. Das heißt also auch die Hoffnung, dass die Russen Europa vor neuen Flüchtlingen schützen, ist eigentlich sehr trügerisch, weil gerade durch Bombenangriffe die Flüchtlingsströme nur noch verstärkt werden.
Das wird also zunehmend nicht verbessert durch den Einsatz Russlands. Wie ist es denn innenpolitisch? Wird Putin da von der Bevölkerung unterstützt für dieses Vorgehen in Russland selbst?
Es gibt auf jeden Fall noch keinen Widerstand, noch keine Proteste. Ich denke, die meisten Leute warten ab, was passiert, sind natürlich auch nicht besonders breit und objektiv informiert, weil die Staatsmedien hier die Sache als schon jetzt als sowohl als politischen wie als militärischen Triumph darstellen. Da müsste schon einiges passieren, da müssten beispielsweise dann Flugzeuge abgeschossen werden, russische Piloten gefangen genommen und öffentlich dann auf Videos gedemütigt oder gar gefoltert werden. Also das sind so die Worst-Case-Szenarien für die russische Propaganda und das könnte die öffentliche Meinung in Russland ändern.